Leben lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst. Langsam kommt der Frühling, wir haben es heute gemerkt. Ich habe mich eigentlich zu kalt angezogen für den Nachmittag in Rengsburg, aber das war gar kein Problem, weil es dann doch ziemlich warm war. Und wenn der Frühling kommt, heißt, das Leben kommt zurück. Die Blumen fangen langsam an. Die ersten Bekannten haben schon in ihrem Status die ersten Krokusse fotografiert. Also das Leben kommt wieder zurück. Und das ist das, was Gott uns auch sagen will, auch in dieser Fastenzeit. Wir sollen uns vorbereiten, dass auch wir wieder noch mehr lebendig werden. Die Bedienung dafür, und das ist diese lange Rede eben in der ersten Lesung, die Bedienung dafür ist, dass wir uns in die Ordnung Gottes wieder einfügen. Das heißt, Gott wieder als Nummer eins anerkennen in jedem Lebensbereich. Nicht nur die fromme Stunde in der Messe oder vielleicht noch eine Gebetszeit und dann leben wir wieder, was weiß ich was, ohne den Herrgott quasi im Alltag, sondern die ganze Zeit, dass er nicht aus unseren Gedanken geht. Dann das Leben nach seinen Geboten. Ist klar, wenn ich Gott liebe, dann weiß ich, aus Liebe zu uns hat er uns die Gebote gegeben, hat er diese Ordnung des geistlichen Lebens in dieser Welt und der Kirche gegeben. Und das Leben nach der Wahrheit, die Gott uns offenbart hat. Die Wahrheit darüber, wer er ist, wer wir sind in seinen Augen und die Wahrheit über die anderen. Und das ist das, ja, ein Weg. Es ist nicht, auf einmal habe ich es erkannt, verstehe alles und jetzt passt es irgendwie und ich lebe halt so dahin, sondern es ist ein Prozess. Und es führt uns zum Evangelium, wo Jesus uns sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich denke, das haben wir alle schon 100.000 Mal gehört, kann man schon direkt auswendig mitsprechen. Und das ist immer gefährlich, denn wenn man schon so auswendig kann, dann denkt man meistens gar nicht mehr drüber nach, was er denn da sagt. Schauen wir mal ganz kurz hinein. Was ist denn ein Jünger? Wer mein Jünger sein will, der soll diese ganzen Sachen tun. Was ist denn der Jünger? Es ist nicht so wie in einer Schule. Ich lese was, ich muss es auswendig lernen, irgendwann kommt die Prüfung und nach vergesse ich alles. So ist es nicht gedacht mit der Nachfolge von Jesus, mit dem Christentum, sondern es ist eher wie bei einer Lehre. Da kann ich schlau daherreden, ich habe leider keine Lehre gemacht, weil ich studiert habe und gemeint habe, ich wäre gescheiter und habe nicht erst was Gescheites gelernt, sondern gleich studiert. Wer Lehre gemacht hat, der kann es eher nachvollziehen, was Jüngerschaft ist, denn da geht es darum, jemand zeigt mir was. Ich mache es nach, ich mache auch einen Fehler, aber der Meister zeigt mir dann, was man besser machen hätte können. Und nach werde ich besser. Also ganz anders wie in der Schule. Also Jüngerschaft ist was, ich muss was tun. Ich tue das, was Jesus getan hat. Ich mache Fehler, aber das ist gar nicht das Problem. Sondern es geht darum, dass ich es besser machen will. Und dass ich nach dem Fehler immer wieder zu Jesus komme und mich korrigieren lasse. Okay, ich hoffe, wir haben ein bisschen Ahnung, was ein Jünger ist. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Zweiter Punkt, den wir uns anschauen wollen, was ist denn ein Kreuz? Und da gibt es immer die falschen Vorstellungen. Es gibt nämlich falsche und wahre Kreuze. Das falsche Kreuz ist das, wogegen ich was machen kann. Zum Beispiel, wenn ich Kopfweh habe im Sommer, dann ist es zu 99%, weil ich zu wenig getrunken habe. Da brauche ich mich nicht lang beschweren und alles ist schlimm, weil ich habe so Kopfweh, sondern trinke ein Glas Wasser, warte 5 Minuten und dann wird es besser. Das ist kein gescheites Kreuz. Das kann natürlich erstmal wehtun und das muss ich dann irgendwie annehmen und tragen, aber da kann ich was machen. Also nicht lang jammern, sondern quasi was trinken. Und es gibt viel mehr Kreuze, so falsche Kreuze, die uns gar nicht so bewusst sind. Also wir können eigentlich viel mehr machen in unserem Leben und aus unserem Leben und viel mehr ändern, wie wir es eigentlich meinen. Wir werden durch viele Lügen in unserem Kopf, durch auch unsere Gesellschaft und viele Manipulationen so ein bisschen klein gehalten, ein bisschen blöd gehalten und denken immer, wir sind so das Opfer von allen möglichen Umständen. Dabei können wir was ändern. Was sind aber wahre Kreuze? Was ist denn Gescheitskreuz? Das ist was, wogegen ich nichts machen kann. Und das ist das, was Jesus auch nennt, das Leben zu verlieren. Was verliere ich denn da beim echten Kreuz? Es kann sein, ich verliere der Verlust einer geliebten Person, der Verlust meiner Gesundheit, der Verlust der Möglichkeit, meinen eigenen Willen durchzudrücken, durch vielleicht irgendeinen Schicksalsschlag. Oder der Verlust von einem Wunsch, von einem Traum, den ich irgendwie hatte. Und da merkt man schon, da geht's schon ganz schön tief rein. Und das sind die Dinge, die richtig wehtun, das sind die echten Kreuze, da kann ich nicht wirklich was machen. Einer, der sich damit genau auseinandergesetzt hat, ein Leben lang, quasi sein ganzes Leben ist ein Zeugnis für dieses Thema, ist der ganz berühmte Psychologe Viktor Frankl. Denn dieser Mann, der war gläubiger Jude, ist ins KZ gekommen, war vorher schon Psychologe, hat vorher schon ein Konzept entwickelt, was bahnbrechend war, hat das alles verloren im KZ, hat es wie durch ein Wunder überlebt, diese ganze Zeit, und ist herausgekommen noch stärker wie zuvor. Denn er hat dieses Konzept nochmal aufgeschrieben, nochmal verfeinert und eigentlich durch sein eigenes Leben, durch sein eigenes Überleben im KZ quasi gezeigt, dass es Sinn macht und dass es funktioniert. Für ihn ist nämlich der Mensch kein Wesen, das irgendwie nur von Zwängen bestimmt ist, so wie es sonst immer in der Psychologie heißt, quasi, dass wir nur unter diesem Zwang sind, Unlust zu vermeiden und Lust irgendwie zu maximieren. So hat es der Sigmund Freud und so ganz viele andere eben immer wieder gesehen. Wir sind quasi nur so Mängelwesen und wir suchen immer nur sind quasi nur gezwungen immer von unseren Bedürfnissen und so weiter. Und der Viktor Frankl hat gesagt, das ist viel zu wenig. Der Mensch ist doch nicht nur so ein komisches Wesen, was nur irgendwelchen Befriedigungen hinterherläuft. Viele leben leider so, aber der Mensch ist eigentlich noch viel mehr. Für den Viktor Frankl ist der Mensch ein Wesen, das frei ist, innerlich immer ganz frei ist und mittels dieser Freiheit danach strebt, Sinn im Leben zu entdecken und zu verwirklichen. Also nicht Zwang, sondern eigentlich die Freiheit, die sich ausdrücken will. Und da stellt sich eben die Frage immer wieder nach den Sinnmöglichkeiten. Also die Frage danach, welche Möglichkeiten, welche Chancen habe ich denn im Leben? Wo kann ich denn einen Sinn entdecken und ihn verwirklichen? Jetzt kann man sagen, bei diesen Kreuzen, bei diesen wahren Kreuzen, die ich vorher genannt habe, wenn ich quasi alles verloren scheint, wenn ich alles verloren habe, wenn es eigentlich keine Möglichkeiten mehr gibt, was ist denn dann? Dann gibt es doch keinen Sinn, dann macht doch dieses Leben wirklich keinen Sinn mehr. Zum Beispiel denkt man dran an jemanden, der ans Bett gefesselt ist, der unheilbar krank ist und so weiter und so fort. Dann, so der Frankl, behauptet er, dann gibt es immer noch eine Möglichkeit. Also wenn ich körperlich, wie auch immer, schon gar nichts mehr machen kann, sogar dann gibt es noch eine Möglichkeit und die ist genial. Er sagt, dann habe ich nämlich noch die Möglichkeit, mich selber zu dieser Situation einzustellen. Meine Einstellung, meine innere Haltung zu dieser Situation zu ändern. Zum Beispiel, dass ich nicht daran verzweifle, sondern sage, ich trage es jetzt tapfer bis zum Ende. Ich trage dieses Kreuz, komme, was da wolle. Er nennt es wirklich diese Tapferkeit, die er selber durch ganz viele Geschichten und Zeugnisse belegt von Leuten, die nicht einmal gläubig sind, die unheilbar krank sind und trotzdem nicht verzweifeln, nicht aufgeben oder sich das Leben nehmen oder sowas in die Richtung, sondern die sagen, es ist jetzt so, ich nehme das jetzt so an und ich ziehe es durch bis zum Ende. Ich will das tapfer tragen. Und das Schöne daran ist, dass man merkt, sogar von diesen Leuten, die allen Grund dazu hätten zu sagen, ich bin totales Opfer, was kann ich machen, ich bin am Ende, dass sie eben nicht Opfer ihrer Umstände sind, sondern immer noch Gestalter innerhalb von einem Raum von Möglichkeiten, so minimal der auch ausschaut. Genug der Psychologiestunde. Was heißt das jetzt für uns Christen? Für uns müsste das eigentlich auch total logisch sein. Denn der Viktor Frankl hat als Menschenbild ein anderes Menschenbild wie die ganzen anderen Psychologen. Da besteht der Mensch nur aus Biologie und Psychologie, also eigentlich nur aus dem Sichtbaren, dem wissenschaftlich Erfassbaren. Für den Viktor Frankl als gläubigen Juden besteht der Mensch aber noch aus Geist. Und deswegen ist er wunderbar zu lesen, auch für uns Christen, denn wir haben genau das gleiche Menschenbild wie er. Und er bringt auch ständig in seinen Büchern, die kann ich nur empfehlen zu lesen, bringt er ständig katholische Beispiele. Warum auch immer, als Jude bringt er ständig irgendwelche Heiligen oder irgendwelche Sachen über Jesus. Also es ist sehr schön zu lesen. Wie können wir jetzt noch mehr Sinn finden? Nicht nur, dass wir uns einstellen, dazu, zu irgendwelchen unabwendbaren Situationen, Schicksalsschlägen. Für uns, und das ist vielleicht eben passend für die Fastenzeit und passend für Predigt innerhalb einer heiligen Messe, wir können so eine Situation, so ein massives Leiden, immer mit dem Leiden von Jesus verbinden. Es ist was Geistiges. Ich kann es vielleicht in einem Akt tun, in einem geistigen Akt, dass ich mich quasi damit hinhänge oder dass ich mein Leid mit Trampab ans Kreuz mit Jesus übergebe. Aber es ist was Geistiges. Und es ist was, wo dieses Leiden, mein Leiden sogar noch Frucht bringen kann. In Form der Fürbitte. Fürbitten kennen die meisten irgendwie aus der Messe, wo irgendwelche, aus irgendeinem Buch irgendwelche vorgefertigten Dinge runtergeleiert werden und keiner passt auf, keiner weiß, worum es eigentlich geht. Und das ist eigentlich die minimalste Kurzvariante von eigentlich einer inneren Haltung, von einem Lebensstil als Christ, dass wir ein Herz eines Fürbitters bekommen, der wirklich eintritt für diese Welt. Wir sind alle getauft zu Königen, Priestern und Propheten. Und der Prophet war der Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der ein Fürbitter eingetreten ist für die Leute und oft auch Worte Gottes, Ermutigung Gottes und Ermahnungen Gottes quasi wieder zurückgesendet hat. Also eine Form der Fürbitte ist eben, das Leiden mit Jesus zu verbinden und aufzuopfern, mit hinzugeben. Das wäre ein wunderbarer Vorsatz vielleicht für diese Fastenzeit, sich zu überlegen im Gebet, welche Kreuze drücken mich denn? Ruhig eine Liste schreiben, alles aufschreiben, was mich so nervt, was mich anstrengt, was mich stresst und dann auszusortieren, zu markieren, welche sind denn die, wo ich was machen kann und welche sind die, wo ich wirklich nichts machen kann. Alleine das schafft schon Überblick und dann habe ich schon mal mehr Klarheit, mehr Ordnung. Und dann die, wo ich wirklich nichts machen kann, die kann ich wirklich aufopfern. Die kann ich mit Jesus mit ans Kreuz nehmen und kann ich fruchtbar machen. Und das auch ganz konkret, nicht nur irgendwie aufopfern, sondern wir können uns konkrete Intentionen, Absichten dahinter überlegen. Zum Beispiel für die Bekehrung von irgendeiner Person, die in meinem Herzen liegt, die Jesus noch nicht kennt. Oder für die innere oder körperliche Heilung einer Person, die ich kenne. Für den Frieden in einem Kriegsgebiet, für die Erneuerung der Kirche, vor allem in Deutschland, vor allem in der eigenen Pfarrei. Für geistliche Aufbrüche, für Berufungen, was auch immer. Anliegen gibt's genug. Dafür können wir es ganz speziell aufopfern. Das ist die freiwillige Hausaufgabe, der Tipp für die Fastenzeit, den ich mitgeben möchte. Und das andere ist, jetzt kommen wir wieder zurück in die Dynamik dieser heiligen Messe. Wir können das aktiv oder so mittels dieses Gedanken aktiv an der Messe teilnehmen, indem wir eben die Kreuze, die ihr jetzt schon quasi im Kopf habt, weil ihr vielleicht schon drüber nachgedacht habt, dass ihr die geistigerweise jetzt bei der Gabenbereitung mit auf diesen Altar legt, mit auf die Patene, mit in den Kelch, damit das verbunden wird mit dem Kreuzesopfer, was auch hier wieder und wieder gegenwärtig wird. Und dann passiert das, was immer passiert bei der Messe, es passiert eine Wandlung. Das, was ich Gott hingebe, wird gewandelt, wird fruchtbar. Und zur Kommunion, wenn ihr kommt, dann empfangt ihr die Liebe Gottes und damit die Kraft Gottes, dieses Kreuz wirklich zu tragen, um Jesus wahrhaft nachzufolgen. Amen.